Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Zukunftsmusik, ein Podcast vom Zentrum Zukunft der Arbeitswelt. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer Reihe lernt ihr die Arbeit der Zukunftszentren kennen. Wir sprechen mit Unternehmen, Beschäftigten und Expertinnen über den digitalen, ökologischen und demografischen Wandel der Arbeitswelt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir ein herzliches Hallo zu unserer neuen Folge. Heute sind wir in Nordhessen unterwegs und stellen euch das regionale Zukunftszentrum ZukiPro vor. Das ist die 16. Episode und wir vervollständigen damit unsere Rundreise durch den Zukunftszentrenkosmos. In den vorherigen Folgen haben wir euch ja alle regionalen Zukunftszentren und das Haus der Selbstständigen vorgestellt. Und in dieser Folge machen wir unsere letzte Station in Kassel. Bevor wir aber mit unseren Gästen einsteigen, begrüße ich erstmal meine geschätzte Kollegin Tanja. Hallo Tanja.
Hallo Martin, ich freue mich auf die Runde und bin jetzt sehr gespannt auf Nordhessen.
Ja, das bin ich auch. Viele fragen sich vielleicht, was die Abkürzung ZukiPro heißt. Das steht für Zukunftszentren für menschenzentrierte KI in der Produktionsarbeit. Und wie der Name schon sagt, hat das Zukunftszentrum seinen Schwerpunkt auf Produktionsunternehmen und den Handwerksbetrieben. Eine der wissenschaftlichen Partner ist die Universität Kassel und von dort kommt unser erster Gast. Estella Landau ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Mensch-Maschine-Systemtechnik an der Universität Kassel. Hallo Estella, schön, dass du dabei bist.
Hallo zusammen, danke Martin.
Ja, Estella hat Wirtschaftspädagogik studiert und ist anschließend als Doktorandin an der Uni geblieben. Und unser zweiter Gast heute, genau, ist Patrick Böhrer. Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, danke Martin.
Patrick hat Maschinenbau studiert und hat zudem einen Master of Business Administration. Er ist seit 6 Jahren bei Bode die Tür GmbH und leitet dort das Werk in Kassel mit mehr als 300 Mitarbeitenden. Wir freuen uns sehr, gleich mehr von euch zu erfahren.
Hallo Estella, hallo Patrick. Bevor wir immer inhaltlich einsteigen in unsere Zukunftsmusik, steigen wir immer mit so einer lockeren Einstiegsfrage ein, sozusagen zum Warmwerden. Und weil es heute um Türen geht und wir bei den Zukunftszentren ja auch ein Türlogo haben, die Nachfrage in die Runde: Welche Tür sollte in der modernen Arbeitswelt endlich mal abgeschlossen werden? Martin.
Ich bin ehrlich gesagt ein großer Fan von mobilem Arbeiten, Homeoffice und würde mich freuen, wenn so strikte Präsenzpflichten irgendwann mal wirklich komplett der Vergangenheit angehören und nicht wieder zu so einem zwanghaften Büropräsenz wieder zurückgekehrt wird. Aber das ist meine Tür, die ich gerne schließen könnte.
Ja, also ich kann mich auf jeden Fall schon mal jetzt an Martin anschließen. Gerade das mit dem Homeoffice wäre auf jeden Fall ein Punkt, den ich auch gerne umsetzen würde, auch in Bezug auf meinen Arbeitsplatz, sage ich mal.
Und Patrick, wie siehst du das im Zusammenhang in der Produktion? Gibt es da auch so Themen, wo du sagst, das könnten wir echt mal hinter uns lassen?
Absolut. Also natürlich ist die erste Antwort, welche Tür immer offen sein muss, ist die Zugtür. Einfach, weil wir die Türen bauen. Aber welche Tür ich ganz gern hinter mir lassen würde, ist einfach das Thema Führungsstil. Also ich bin noch eine relativ frische und junge Führungskraft, aber es gibt einfach Führungsstile, die sind nicht mehr Mode und die sind nicht mehr zeitgemäß und die müssten wir längst hinter uns lassen und mal hin zu einem sehr kooperativen Führungsstil kommen.
Gerade Frauen in Führungspositionen, das wäre sowas, was ich mir wünschen würde, dass das einfach ansteigt und immer mehr Normalität wird.
Ich würde mich auch Estella anschließen. Was ich finde, was man wirklich in der alten Arbeitswelt lassen könnte, wäre die gläserne Decke für uns Frauen.
Gut, ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein bisschen inhaltlich ein. Estella, du bist ja an der Uni Kassel im Fachgebiet Mensch-Maschine-Systemtechnik.
Genau.
Was sind denn da eure Forschungsschwerpunkte?
Wir schauen uns besonders die Interaktion zwischen Mensch und Maschine an. Sprich, wir betrachten nicht nur die Maschinen, sondern immer in Interaktion mit dem Menschen. Zum Beispiel sowas wie Benutzerfreundlichkeit, aber auch Motivation, zum Beispiel mit der Nutzung von neuen Technologien. Wie wird die Technologie akzeptiert von den Mitarbeitenden beispielsweise in Unternehmen? Und deshalb sind wir auch ein sehr interdisziplinär aufgestelltes Fachgebiet. Also ich gerade zum Beispiel mit der Wirtschaftspädagogik mit drin. Wir haben Maschinenbauer, Wirtschaftsingenieure, Psychologen. Also ja, ganz querbeet gemischt.
Was sind deine Aufgaben? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen was über dein Dissertationsprojekt verraten.
Ja, also ich bin natürlich dann viel auch im Projekt Zukipro tätig, wo wir viel Qualifizierung und Beratung machen von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und da darf ich eben Unternehmensberatungskonzepte entwickeln und auch durchführen. Sprich, wenn dann die Unternehmen zum Beispiel zu einem Workshop zu uns kommen, dann evaluiere ich das Ganze auch und optimiere dann das Konzept. Genauso auch mit den vertieften Beratungen.
Und Patrick, auch damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen und was du machst. Also du bist der Produktionsleiter bei Bode, die Tür GmbH. Kannst du uns als erstes ein bisschen was zu der Firma, zum Unternehmen sagen? Was macht ihr genau?
Sehr gern. Also wir stellen Türsysteme her, im Wesentlichen für die Züge. Das heißt, immer wenn ich eine S-Bahn, eine Regionalbahn oder auch ein ICE betrete, gehe ich durch eine solche Zugtür durch. Unser Markt ist stark konzentriert auf die Dachregion, aber wir haben auch weltweite Projekte. Und das Türsystem ist halt ein sehr unbewusst wahrgenommenes System. Erst wenn es nicht mehr geht, dann sieht man da den roten Zettel und außer Betrieb. Aber es erfüllt eine sehr wichtige Aufgabe eben bei den Zügen. Es ist nicht nur der Ein- und Ausstieg, sondern eben auch der häufig der Notausstieg von einem Zug. Das heißt, auch in einem Notfall muss diese Tür eben ihre Funktion beibehalten und aufgehen, sodass ich da einen Rettungsweg habe. Das ist so unsere Philosophie hinter. Und wir stellen die Türen her, wir stellen aber auch die Antriebe her, die die Türen auf und zu machen und alle Kleinteilen, die so ein bisschen im Verborgenen sind, aber das Türsystem am Laufen halten. Und eins der Produkte ist eben auch die Notentriegelung, womit ich so ein Türsystem dann wieder aufmachen kann. Das ist der Notgriff, den man im Zug besser nie ziehen sollte. Genau, das ist halt auch so eine Komponente, die wir hier herstellen und sehr maßgeblich für die Funktion des Türsystems sind.
Und also dann verstehe ich dich richtig, Patrick, dass jede Zuhörerin und jeder Zuhörer, der diejenige schon mal Deutsche Bahn oder S-Bahn gefahren ist, auf jeden Fall durch eine Bodetür gegangen ist?
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ja. Also ich möchte nicht 100% sagen, aber Deutschland, Österreich, Schweiz, wer da schon mal mit einer Bahn gefahren ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wer schon mal durch eine Bodetür gegangen ist.
Seid ihr dann sozusagen auch wie so ein Hidden Champion?
Kann man auf jeden Fall so sehen, ja.
Und du selbst bist ja Produktionsleiter im Unternehmen. Was macht man denn als Produktionsleiter? Was sind denn deine Aufgaben?
Manchmal sage ich gerne Kindermädchen. Aber genau, ich versuche, dass der Betrieb am Laufen hält, dass wir unsere Tagesmengen schaffen an Türsystemen, weil natürlich hinter jeder Tür ein großer Kunde steht, der einen Zug bauen möchte. Das heißt, da sind wir ähnlich wie in der Automobilindustrie mittlerweile beim Just-in-Time-System. Das heißt, wir liefern ans Band von unseren großen Herstellern. Das erfordert eben sehr viel Aufwand, um genau diesen Takt einzuhalten. Dabei kommen ganz viele Probleme auf jeden Tag und die gilt es jeden Tag von Neuem zu lösen.
Da hätte ich gleich eine Nachfrage. Wie viele Türen müsst ihr denn am Tag produzieren?
Wir sprechen so von 30 bis 40 Systemen am Tag.
Nicht schlecht.
Also ich denke, das kann sich jetzt jeder so ein bisschen auch vorstellen, wenn man ICE-Türen und oder S-Bahn-Türen sich jetzt so ein bisschen im Kopf vergegenwärtigt. Kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zu dem Beratungskontext. Patrick, wie seid ihr denn auf das Zukipro aufmerksam geworden?
Also ich persönlich, das war ein ganz, ganz lustiger Zufall. Und zwar war ich bei einer ganz anderen Veranstaltung von dem Netzwerk in Kassel eingeladen. Und zwar, das war das Transformationsnetzwerk von der Region Kassel. Da gab es eben von der Zukipro auch eine kleine Vorstellung. Und da habe ich einen Notgriff gesehen. Und es gibt jetzt in Kassel nicht so viele Unternehmen, die das herstellen. Und da war ich ein bisschen hellhörig geworden und bin dann mit Estella auch in Kontakt getreten.
Ja, und warum hattet ihr einen Notgriff da, Estella?
Naja, wir hatten schon mal aus einer vorherigen Arbeit, nämlich eine Bachelorandin, die bei uns ihre Abschlussarbeit gemacht hat und auch bei Bode selbst tätig war, eine AR, also eine Augmented Reality-Anwendung entwickelt, dass man anstelle mit einer Papieranleitung die Montage dieser Türnotgriffe lernt, das mit Augmented Reality tun kann. So hatten wir eben schon mal Kontakt mit dem Unternehmen. Und ja, dieses Beispiel diente eben auch als so ein Best-Practice-Beispiel für andere Unternehmen. Und deshalb stellen wir das natürlich auch gerne vor.
Estella, ihr habt ja diese Virtual Reality und Augmented Reality-Anwendung zum Anlernen der Montage in eurem Digitallabor an der Uni entwickelt. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
Ja, total gerne. Also wir haben dieses Beispiel in verschiedensten Varianten immer wieder weiterentwickelt. Gestartet hat es wirklich mit dieser Augmented Reality Anwendung über Marker. Also das Ganze ist programmiert worden mit Unity und sollte möglichst niederschwellig erfolgen. Sprich, dass man dann mit einem Smartphone oder Tablet diesen Marker, der so ähnlich wie jetzt zum Beispiel ein QR-Code aussehen würde oder dann eben ein Zug oder sowas ist. Es kann irgendein Bild sein, der dann als Marker fungiert. Und wenn der von der Kamera erkannt wird, dann kriegt man eben solche virtuellen Einblendungen. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie zum Beispiel so Snapchat-Filter oder mit Pokémon Go zum Beispiel. Das kennen vielleicht auch einige von euch. Ja, und nachdem wir das dann eben so durchexerziert haben mit diesem Tablet oder Smartphone, dass das für jeden zugänglich ist, haben wir uns überlegt, okay, man könnte das vielleicht noch mit einer Durchsichtdatenbrille machen, also wo man dann die Einblendungen in der Brille bekommt. Dann hat man halt seine Hände frei zu montieren, was natürlich schon mal deutlich angenehmer ist. Sprich, wir haben auch solche Augmented Reality Brillen bei uns im Labor. Und dann haben wir das Ganze noch mit einer Beamer-Anwendung. Das ist ein Kurzdistanz-Beamer, der projiziert dann auf den Montagearbeitsplatz diese Anleitung. Und dann kann man sich ja Step-by-Step durch diese Anleitung klicken. Ja, und noch eine andere Variante, wo ein wissenschaftlicher Mitarbeiter hier sehr stark dran forscht und das auch für seine Dissertation nutzt, ist der VR-Bereich, also die Virtual Reality. Da ist dann der Unterschied, dass man komplett in einer anderen Umgebung ist, also in einer Virtualität, und man sieht die Realität nicht mehr. Und da ist es natürlich spannend, dass man diese Anwendung dann auch zu Hause nutzen kann, ortsunabhängig lernen kann, keine Sprachbarrieren hat zum Beispiel, wenn das nur mit Bildern funktioniert. Das sind zum Beispiel so einige Anknüpfungspunkte.
Und was ist so dein persönliches Highlight? Also was magst du am meisten bei euch im Labor?
Tatsächlich das Zwischending, denn wir haben auch noch jetzt gerade Mixed Reality, also wo das Ganze dann kombiniert ist und man zum Beispiel auch noch Haptik mit integriert. Also dass man wirklich die Werkzeuge in der Hand haben kann. Und da sehen auch bis jetzt die Ergebnisse am besten aus.
Ich habe gesehen, ihr habt ja zum Beispiel auch Exoskelette und solche Geschichten. Was kommt denn bei den Besuchenden oder die das ausprobieren, am besten an?
Oh, ganz unterschiedlich. Also wenn wir zum Beispiel auch Auszubildende da haben oder Ausbilderinnen, dann besonders der Augmented Reality Schweißtrainer. Also das ist dann so ein Highlight, weil man kriegt dann ja auch ein Feedback mit einem Highscore und dann betteln sich da die Auszubildenden. Dann gibt's aber natürlich wiederum andere Unternehmen, die sagen, oh ja, Robotik, das ist total gerade unser Thema. Da wollen wir weiter dran arbeiten. Und dann sind die gerade an so Mensch-Robotik-Interaktion total interessiert. Also wir haben ja so viel Auswahl, dass es dann ja individuell vom Unternehmen abhängt, wo die gerade, ja, wo das Problem gerade sitzt.
Du hast gerade noch mal was ganz Interessantes beschrieben, Estella, nämlich wie wichtig auch doch am Ende auch meine Haptik ist. Also wir gehen ja immer mehr in der digitalisierten Welt in den Kopf und der Körper wird so ein bisschen vergessen. Der macht aber beim Lernen ganz viel aus. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen oder was sind da eure nächsten Schritte, um den Körper auch in solchen Erfahrungen mit einzubeziehen?
Ja, gerne. Mir fällt da direkt das ein von meiner Lateinlehrerin. Die hat immer gesagt, Schreiben ist Lernen. Also schon, dass man immer auch wieder irgendwie physisch da auch was tun muss für. Und ja, das zeigen auf jeden Fall auch die Ergebnisse. Gerade, dass man natürlich dann auch selbst montiert in der Realität, dass man die Werkzeuge in die Hand nimmt. Und das ist ja auch das, was wir natürlich berücksichtigen. Also wir bleiben nie nur bei dem Digitalen.
Und Patrick, also du hast jetzt Estella kennengelernt bei dieser Netzwerkveranstaltung. Und dann habt ihr relativ schnell ausgemacht, Mensch, wir kommen mal ins Labor. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, genau.
Und wie war es jetzt in dem Labor? Also wie ist es abgelaufen?
Also zum Ersten, wir haben natürlich auch den Schweißroboter oder die Schweiß-Augmented Reality ausprobiert und versucht, den Highscore zu knacken. Haben wir nicht geschafft. Aber ansonsten haben wir uns da auch damit beschäftigt, Notgriffe zu montieren in einer Virtual Reality. Und das war schon sehr spannend. Also da quasi nochmal alles so neu zu erleben und auch zu sehen, was quasi mit dem Produkt weiterentwickelt wurde. Und was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist das ganze Thema Cobots. Also da weiß ich noch, da hat Estella mir sehr viel erklärt zu den Cobots und dass es nicht so trivial ist, weil man da den menschlichen Widerstand hat. Mhm. Und das gar nicht so einfach ist, dass man einfach sagen kann, ich habe da einen Cobot und der arbeitet jetzt neben Menschen. Da gab es auf jeden Fall sehr viele Impulse, die ich mitgenommen habe. Und tatsächlich ging es so weit, dass wir jetzt auch Cobots bei uns haben.
Also auf die Cobots kommen wir gleich nochmal zurück. Das ist wirklich auch eine super interessante Entwicklung. Ich glaube, gerade für diesen ganzen Produktionsbereich scheinen diese Cobots wahnsinnig interessant zu sein. Aber bevor wir auf diese Frage kommen, würde ich gerne nochmal wissen, Patrick, von dir, war es das erste Mal für euch als Unternehmen, dass ihr so eine Kooperation mit einer Universität hattet? Oder habt ihr regelmäßig Kontakt mit Universitäten, also wo man ja einfach doch nochmal ein ganz anderes Wissen und Know-how kommt? Und das ist ja eigentlich auch das Ziel von dem Programm der Zukunftszentren, dass man sagt, wir wollen ja, dass kleine und mittlere Unternehmen auch diesen Kontakt halt zu diesen Hochschulen bekommen, um so einen Wissenstransfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft irgendwie zu fördern. Aber kannst du noch mal sagen, warum dieser Notschalter so wichtig ist und warum ihr euch das in diesem Digitallabor angeschaut habt?
Also der Notgriff ist so wichtig, weil das ist, kommt es zu einem Notfall, die einzige Möglichkeit, das Türsystem wieder zu öffnen. Und das Türsystem ist in der Regel mit einer der ersten Rettungswege für einen Zug. Das heißt, der muss immer funktionieren und das Türsystem immer mechanisch entriegeln, sodass ich beide Türen aufschieben kann und Personen retten kann im schlimmsten Fall. Das heißt, der muss immer Funktion haben und der muss immer das Türsystem öffnen. Das heißt, es ist eine absolute sicherheitskritische Baugruppe, die ich da habe. Zeitgleich ist da aber auch eine enorm hohe Varianz, weil der Notgriff ist immer im sichtbaren Bereich. Das heißt, jeder Zughersteller oder vielleicht auch jeder Betreiber, wie die KVG sagen dann, der muss aber einen roten Griff haben und eine graue Schale oder einen roten Griff und eine orangene Schale oder welche Kombination ich mir auch immer wünschen darf. Und deswegen haben wir da eine enorm hohe Varianz, nicht nur in den Farben, sondern auch ein bisschen in den Funktionen. Die machen es so schwer, da kontinuierlich eigentlich zu produzieren oder auch kontinuierlich die Qualität zu liefern, wenn ich da nicht sauber anlerne und eine saubere Dokumentation habe.
Also es kommt dann wirklich immer so aufs Detail an, ne? Es ist nicht ein Notgriff ist für alle Systeme gleich, sondern wahrscheinlich ist ein Unterschied, ob ich in der S-Bahn den Notgriff zur Deutschen Bahn und dann ist das eine andere Produktionsserie. Ist das jetzt für euch diese Erfahrung in dem Digitallabor so interessant gewesen, dass ihr als Unternehmen sagt, das können wir uns vorstellen, das zu implementieren, dieses Tool? Oder ist es erstmal so, dass man sagt, okay, es war eine tolle Erfahrung, aber noch implementieren wir es nicht in unsere Abläufe?
Also es ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und auch zu sehen, was das Digitallabor daraus gemacht hat. Also die sind ja nicht dabei stehen geblieben und haben gesagt, das war jetzt meine Bachelorarbeit und das legen wir irgendwie ad acta, sondern wir haben ja da noch viel, viel mehr mit dem Notgriff gemacht und das war echt beeindruckend zu sehen, was so alles damit gemacht werden kann. Und auch was so ein praktisches Beispiel einfach liefern kann. Also ich meine, das ist immer was, was man in der Hand hat. Man versteht irgendwie so ein bisschen die Wirkungsweise von dem Notgriff. Man erkennt den im Zug wieder und dann macht vielleicht das Forschen auch einfach ein bisschen mehr Spaß, wenn ich da was ein reelles Produkt habe und nicht irgendwie nur an einer Getriebewelle arbeite. Von daher fand ich, war das sehr interessant zu sehen. Im Unternehmen selbst nutzen wir das ganze Thema nicht zum Anlernen, muss ich ehrlich gestehen. Einfach weil der Aufwand noch so hoch ist, um das Ganze redaktionell aufzuarbeiten.
Und Estella, an dich auch die Frage, welche Potenziale siehst du für die Arbeitswelt, wenn es um AR und VR geht?
Also ein Riesenpunkt ist auf jeden Fall die Reduktion von Sprachbarrieren. Also man kann ja anstelle mit einer Papieranleitung dort eben unabhängig von Sprache arbeiten und versuchen, das alles bildlich zu gestalten. Auch für zum Beispiel Qualitätskontrollen, dass man einfach nur so Häkchen setzt, dass man das gemacht hat und dann unterschreibt zum Beispiel. Dann natürlich auch sowas wie Motivation. Also da haben wir auf jeden Fall gesehen, dass es motivationssteigernd ist. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel denkt, man möchte irgendwie neue Auszubildende gewinnen, dann kann das auch ein Punkt sein, der dann für das Unternehmen spricht, dass man einfach mit solchen Technologien arbeitet. Dann natürlich auch dieses Ortsunabhängige, finde ich, ist ein super großes Thema. Und auch Augmented Reality als Remote Support. Also dann muss man keine weiten Dienstreisen machen, um zum Beispiel die Maschine zu warten, sondern gibt dann eben derjenigen Person zum Beispiel so eine AR-Brille oder macht das mit einem Tablet und der Experte schaltet sich dann zu und gibt die Anweisung, was man dort zu korrigieren hat. Also da denke ich, ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial, auch Kosten zu sparen.
Also gerade für euch als Bode GmbH interessant, weil ihr national, aber auch international, ne, wenn man diese Remote-Geschichte anbietet. Also von daher, ich sehe da Potenzial für euch.
Absolut.
Stella, wie lange dauert das, so eine AR- oder VR-Geschichte für ein Unternehmen zu programmieren? Also wie viel Umfang ist das?
Kommt ganz drauf an. Also zum Beispiel machen wir in unseren Workshops, dass die Teilnehmenden schon in 2,5 Stunden selbst so eine kleine Anwendung entwickeln. Also wenn man das markerbasiert macht, dann geht das relativ zügig mit Unity und ist sogar kostenlos nutzbar. Wenn man das jetzt aber zum Beispiel mit Object Tracking macht, also das bedeutet, dass wirklich das Objekt erkannt wird und darüber dann die virtuellen Elemente gelagert werden, dann dauert das schon mal noch mal ein bisschen länger, vor allem wenn man keine Programmiererfahrung hat. Also es kommt wieder auch auf den Anwendungsfall an, wie kompliziert das Ganze gestaltet sein soll und wie erfahren die Person ist, die das macht.
Aber ich höre raus, also so zum Testen braucht man im Grunde genommen gar nicht viel Know-how und Equipment, sondern genau, könnte eigentlich mit so üblichen Tools irgendwie da loslegen, ne?
Ja, genau. Und gibt sogar viele Tutorials auch online, die man sich anschauen kann dazu, dass man sich das sogar auch autodidaktisch aneignen kann.
Gibt es denn noch weitere Ideen für gemeinsame Zusammenarbeiten zwischen Bode und Zukipro? An euch beide die Frage.
Wie sieht's aus mit euren Leichtbaurobotern?
Wir fangen gerade an, Cobots einzusetzen. Kommen natürlich da an die ersten Hürden. Wir haben auch noch kamerabasierte Auswertung, also wo ich mir angucke, ist mein Produkt eigentlich korrekt zusammenmontiert, und auch da haben wir eine hohe Varianz. Das heißt, da kommen wir irgendwann an die Stelle, wo ich sage, vielleicht hilft mir irgendwie künstliche Intelligenz weiter. Das Thema, ich projiziere meine Arbeitsanweisung auf einen Tisch, das haben wir auch mal ausprobiert, muss ich ehrlich gestehen. Sind wir aus dem gleichen redaktionellen Aufwand wieder von weggegangen. Also auch das unterliegt einem sehr hohen redaktionellen Aufwand, der nicht im Verhältnis steht.
Weil es halt bei euch so viele Einzelteile gibt. Aber wenn jemand sozusagen jetzt zum Beispiel viel Masse produziert, dann würde es sich vielleicht dann eher rechnen oder lohnen, oder?
Genau, also es muss immer im Verhältnis stehen. Und wir haben, man kann sagen, über 100 laufende Projekte. Das heißt, es sind unter Umständen 100 unterschiedliche Varianten, die ich einteachen muss. Und jedes Jahr kommen und gehen plus minus 20. Das heißt, da habe ich ungefähr so meinen Workload. Es sind sehr viele Kleinteile, die wir dazu montieren, wie eben ein Notgriff, der sehr klein wirkt, aber dann trotzdem auch 12 bis 15 unterschiedliche Komponenten hat. Und dann halt ganz abgesehen von unseren Antriebs- und Trittsystemen, die dann weit über 100 Einzelkomponenten haben, die ich dann alle da irgendwie hinterlegen muss und sagen muss, jetzt muss die Arbeitsanweisung darauf angepasst werden.
Und in diesen Punkten ist ja die Robotik ja durchaus noch am Anfang ihrer Entwicklung. Aber es ist, glaube ich, einfach gut, dass ihr als Unternehmen erstmal aufgeschlossen seid, euch anschaut, wo steht die Technik jetzt, und dass man immer wieder abgleicht, ab wann macht es für uns wirklich einen Sinn, das zu implementieren. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, im Moment macht es für uns noch keinen Sinn, ist das ja auch irgendwie ein gutes Ergebnis, ne? Hauptsache, man bleibt offen und schaut sich das an, ne?
Absolut. Also das gehört immer dazu. Man braucht ein bisschen Neugier, finde ich, um so Sachen auszuprobieren. Und das Thema mit den Cobots, die kosten heutzutage ja nicht mehr viel als Unternehmen. Und deswegen sind die tatsächlich auch relativ schnell gerechnet, dass sie ihre Daseinsberechtigung haben. Auch wenn sie jetzt wahrscheinlich, würde mich dafür jemand steinigen, gar nicht so ganz ausgelastet sind. Ne? Also ich meine, wir kaufen uns jetzt Cobots, die sind vielleicht ein Drittel ihrer Zeit ausgelastet. Das heißt, sie haben eine sehr schlechte Maschineneffizienz einfach aus Finanzersicht. Aber die haben quasi ihr Soll schon erfüllt. Das heißt, wir haben da eine saubere Rechnung hinter, ob sich die Investition lohnt, und die lohnt sich. Und wir können so halt immer mehr Fälle einfach ausprobieren auf diesen Cobots und ein bisschen rumprobieren.
Spannend. Patrick, was glaubst du denn, wie wird sich die digitale Entwicklung gerade in diesem Bereich AR, KI, Robotik in der Produktion bei euch in der Branche in den nächsten 5 Jahren verändern? Also was wird da so passieren?
Ja, also betrachtet man mal, wir sind am Wirtschaftsstandort Deutschland unterwegs, muss Robotik und Automatisierung viel mehr kommen, sowohl in der Produktion als auch in jedem Verwaltungsbereich. In der Produktion erhoffe ich mir tatsächlich davon sehr viel, weil wenn ich mir jetzt die Cobots angucke, die sind sehr einfach zu programmieren. Packe ich noch ein bisschen KI dazu, ist das fast ein Selbstläufer in 3 bis 5 Jahren. Thema Gefährdungsbeurteilung, haben wir eine super coole KI-Anwendung, womit ich eine Gefährdungsbeurteilung machen kann. Ich mache ein Foto davon und der stellt mir komplett eine Gefährdungsbeurteilung. Ich gehe nochmal durch und...
Das würde ich mir gerne anschauen.
Gerne.
Ja.
Genau, weil wir auch als Unternehmen sehr viel in den KI-Use-Cases unterwegs sind. Das heißt, wir haben vor einer Zeit, als KI so ein bisschen das Buzzword war, sehr viele Use Cases zusammengetragen. Wo wollen wir überall KI einsetzen? Wo habe ich lästige Arbeiten? Und erstmal die lästigen Arbeiten über eine KI machen lassen. Und Gefährdungsbeurteilung ist aus meiner Sicht eine sehr lästige Arbeit und ist eine sehr wiederkehrende Arbeit. Also es gibt ja jetzt keine Gefahr, die es noch nie irgendwo gab. Und deswegen ist das prädestiniert für KI.
Wow, sehr, sehr interessant. Und Estella, was denkst du, wie werden diese Entwicklungen voranschreiten und vielleicht auch nochmal in Bezug auf den Produktionsbereich?
Also ich denke gerade, das Thema AR wird immer mehr kommen, auch mit diesem Remote-Support. Das, denke ich, ist einfach total spannend und auch gar nicht mehr so kostenintensiv. Bei Virtual Reality bin ich definitiv sehr gespannt, weil es da eben auch viele Ergebnisse spricht. Jetzt gibt in der Forschung, die jetzt vielleicht nicht unbedingt dafür sprechen. Andere wiederum, da sieht es sehr gut aus. Also gerade Virtual Reality im Training, da bin ich sehr gespannt, wie das dann weitergeht. Und ansonsten denke ich natürlich, das Thema KI, das wird immer mehr kommen. Und jeder sollte sich eben diese KI-Kompetenzen irgendwie aneignen. Auch in Bürotätigkeiten zum Beispiel KI-Tools nutzen, um einfach effizienter zu arbeiten. Und auch in der Wissenschaft kommt es immer mehr. Und auch ich muss mich damit auseinandersetzen, das nutzen. Ansonsten schreibt es die KI für mich. Und das ist, ja.
Und wie sieht es mit den Cobots aus? Wie siehst du da die Entwicklung?
Also an sich kenne ich jetzt schon einige Unternehmen, die das einsetzen, auch mit denen wir vor ein paar Monaten oder Jahren Kontakt hatten, die jetzt auch eben implementiert haben. Und da habe ich auch viel positive Rückmeldung bekommen. Mit einem Unternehmen sind wir gerade in einer vertieften Beratung, die den gerade einsetzen möchten und dabei jetzt noch das Problem mit der Gefährdungsbeurteilung tatsächlich sehen. Ich denke auch, das wird immer mehr kommen. Und ein wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns, der forscht auch sehr, sehr stark daran. Und da sehen die Ergebnisse auch so aus bis jetzt, dass das immer mehr im Kommen ist und auch einfach gar nicht mehr so teuer ist.
Und für euch als Doktoranden ist es ja auch interessant, so nah an den Unternehmen dran zu sein und immer wieder gemeinsam mit den Unternehmen zu testen. Hast du vielleicht noch ein, zwei Beispiele von Unternehmen, Unternehmen, die ganz konkret schon mit AR und VR arbeiten und es wirklich schon implementiert haben?
Also mir fällt tatsächlich jetzt direkt erstmal ein Unternehmen ein, was ein Exoskelett getestet hat, weil das war einfach so spannend. Da sind wir nämlich in ein Gartencenter gefahren und konnten mal live vor den Kunden so ein Exoskelett testen lassen von den Mitarbeitern. Und auch da hat man wieder gemerkt, es kommt eben auf den Anwendungsfall an. Also wo es jetzt Sinn macht, so ein Exoskelett dann einzusetzen. Ob man zum Beispiel Überkopfarbeiten hat, wo das entlastet, oder beim Heben. Wie reagiert die Kundschaft darauf? Sind die abgeschreckt? Sind die interessiert? Also sowas im Feld finde ich total spannend. Und jetzt am Freitag gerade waren wir in einem Unternehmen, wo die Auszubildenden den AR-Schweißtrainer getestet haben. Und da haben wir eine ganz spannende Studie gemacht. Denn eine Gruppe hat mit dem AR-Schweißtrainer gelernt und die andere konventionell. Und danach mussten alle real schweißen. Und wir sind jetzt noch gerade dran, die Ergebnisse auszuwerten. Aber auf den ersten Blick sahen die Schweißnähte von beiden Gruppen ziemlich gut aus. Was ja wiederum für den AR-Schweißtrainer spricht.
Wow, sehr interessant, Estella. Und ganz am Anfang mit unserer Einstiegsfrage, da hatten wir beide ja das Frauenthema kurz aufgemacht. Wie kommt es, dass du dich als Frau doch für so einen technischen Zweig entschieden hast? Und kannst du da auch noch mal ein bisschen Kontext geben?
Ja, also bei mir kam so richtig das Interesse eigentlich am Ende meines Masterstudiums, da ich dann eben durch ein Modul, nämlich Arbeitswissenschaft, hier an das Fachgebiet gestoßen bin und dann auch meine Abschlussarbeit geschrieben habe und so auch schon dann ZukiPro kennenlernen durfte. Und mich faszinieren einfach digitale Technologien. Ich finde das super spannend. Ich finde es dann natürlich auch wieder in Kombination mit der Pädagogik spannend. Also wie lernt man mit solchen digitalen Technologien? Wo macht's Sinn? Wo macht's keinen Sinn? Also ich würde sagen, das ist einfach so eine Faszination für Technologien.
Ja, ganz toll, dass du das machst. Und Patrick, wie ist es bei euch im Unternehmen mit der Frauenquote? Habt ihr in der Produktion oder im technischen Bereich auch Frauen oder ist es schwierig?
Ich würde es politisch formulieren, wir haben noch Nachholbedarf. Wir haben natürlich auch immer mehr Frauen in den Berufen, aber ich würde sagen, noch viel zu wenig. Also die Kollegin, die das Projekt gemacht hat, wo der Notgriff dann im ZukiPro gelandet ist, das war auch eine Bachelorandin, also die ist auch nach wie vor hier im Unternehmen und ist auch nach wie vor in der Abteilung unterwegs. Aber wir haben definitiv noch Nachholbedarf.
Sehr interessant. Danke euch für eure Antworten.
Ja, Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wir sind ziemlich durchgerauscht, fand ich. Es waren wahnsinnig viele Beispiele, interessante Sachen, die ihr erzählt habt. Und ich bin immer noch bei den Robots hängen geblieben irgendwie. Muss ich mir später auch nochmal genauer angucken. Zum Abschluss würde ich euch gerne nochmal fragen. Wir haben am Anfang unser Türsymbol so ein bisschen angesprochen. Was ist denn eurer Meinung nach eine entscheidende Schlüsselkompetenz für die Zukunft der Arbeitswelt? Also was wird in Zukunft dann die ganzen Türen öffnen?
Die digitale Kompetenz.
Und nur die digitale Kompetenz, Estella, oder?
Nein, natürlich nicht. Ich finde zum Beispiel auch die soziale Kompetenz ist super wichtig, dass die da mit reinspielt. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, wo ordnet man jetzt zum Beispiel die KI-Kompetenz rein? Ich würde sie jetzt mal mit in die digitale Kompetenz fassen und würde sagen, die braucht auf jeden Fall irgendwie jeder in jedem Job. Ansonsten wird es schwierig in der Zukunft.
Ich hätte es vielleicht ergänzt mit Stay Hungry, also immer neugierig bleiben, offen für Technologie, für was auch immer kommt. Aber dieses, ich bin offen für irgendwas und lass es auch mal passieren oder informiere mich und gehe mit Neugier hinter Themen her. Das ist aus meiner Sicht noch eine Kompetenz, wenn man es als Kompetenz bezeichnen will, aber stay hungry.
Stay hungry gefällt mir, weil immer wenn wir offen bleiben fürs Lernen, sind wir auch immer bereit, uns ja zu verändern, ne?
Absolut. Und das finde ich auch ein schönes Schlussmotto, stay hungry. Estella, Patrick, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier in der Zukunftsmusik wart. Und wir haben wahnsinnig viel gelernt und werden auch einige Sachen noch in den Shownotes verlinken. Also wenn es da noch Details gibt, könnt ihr euch da gerne durchblicken. Vielen Dank.
Danke.
Dankeschön.
Hat Spaß gemacht.
Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare oder sendet uns eine E-Mail an zukunftsmusik@rkw.de. Um keine Zukunftsmusik mehr zu verpassen, abonniert am besten unseren Kanal. Mehr Informationen zum ESF-Plus-Programm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales findet ihr auf unserer Website zukunftszentren.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald hier in der Zukunftsmusik.